Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Da ist das Ding! Pascal Wehrlein ist der erste deutsche Formel-E-Weltmeister und macht nicht nur sich, sondern auch Porsche eine Freude. Das verrückte Finale der Formel-E-Weltmeisterschaft aus London mit den Eindrücken von vor Ort und unsere Analyse hört ihr jetzt in den kommenden Minuten. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, ein verrücktes Formel-E-Rennwochenende in London. Wir nehmen zeitlich bedingt eine Woche später aus, aber das ist alles kein Problem, denn dieses komplette Wochenende packt einen bis zu diesem Tage. Und jemand, der das Ganze live miterlebt hat und vor Ort dabei war in London, ist mein geschätzter Kollege Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Erzähl einfach mal grundsätzlich, wie es war in London.
Ja, in London ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist dieses Indoor-Outdoor-Erlebnis, das man da hat. Ja, beim Trackwalk schon erlebt man Temperaturunterschiede von gefühlt 30 Grad, wenn man draußen in der Sonne ist und drinnen in der Halle, wo es wirklich ziemlich kühl ist. Was die Fans angeht, für die Fans ist es eine Hallenveranstaltung. Die ganzen Tribünen sind dieses Mal nur drinnen gewesen. Und drinnen spielt sich das auch alles ab mit Unterhaltungsprogramm und so weiter. Für meine Verhältnisse war es sogar ein bisschen zu viel Show, muss man sagen, wenn 3 Minuten vor Rennstart dann irgendwelche Tänzerinnen und Tänzer um die Top-Autos der Startaufstellung noch herumwuseln, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt haben muss. Aber für die Fans war es ein riesiges Event und von allen Formel-E-Rennen, die ich bislang erlebt habe, kann man das von der Atmosphäre her mit keinem anderen vergleichen. Auch Berlin kommt da in meinen Augen keineswegs ran. Aber so viel zum Unterhaltungsprogramm. Lass uns über das Sportliche reden, Luca. Ich glaube, da gibt's ja auch einiges, über das es sich zu reden lohnt.
Genau, und das machen wir erstmal nämlich in Rückspiegel und fassen das Ganze nochmal kurz und kompakt zusammen.
Mitch Evans macht ernst. Der Jaguar-Fahrer sichert sich die Pole-Position am Samstag und holt 3 Punkte auf seinen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Nick Cassidy auf.
Cassidy hingegen patzt im Qualifying und startet nur von Platz 17. Der WM-Dritte, Pascal Wehrlein, ist Dritter im Qualifying.
Im Rennen kommt es zum Duell Evans gegen Wehrlein mit dem Vorteil für den effizienteren Porsche-Antrieb. Wehrlein gewinnt vor Evans.
Günther fällt auf Platz 2 liegend mit Getriebeschaden aus. Buemi wird Dritter. Cassidy profitiert von mehreren Kollisionen und Strafen und wird noch Siebter.
Damit geht Wehrlein als WM-Führender in das alles entscheidende Rennen am Sonntag.
Hier steht Cassidy auf Pole, Evans und Wehrlein starten aus Reihe 2.
Schon beim Start geht Evans an Günther vorbei. Alles sieht nach einem Jaguar-Titel aus, als Evans Wehrlein abblockt, damit Cassidy trotz Attack-Mode-Aktivierung vorne bleibt.
Beim nächsten Mal blockt Evans jedoch nicht, sodass er vor Wehrlein und Cassidy führt.
Beide zögern ihre Attack-Mode so lange heraus, wie es geht. Dann kommt es zum Kontakt zwischen Felix da Costa und Cassidy, als der Porsche-Fahrer sich Roland schnappen will. Reifenschaden bei Cassidy.
Das Safety-Car kommt raus, bevor Evans und Wehrlein den Attack-Mode holen können, aber Oliver Roland schlüpft vorbei.
Dann aktivieren beide WM-Kandidaten ihre Attack-Modes, aber Evans verpasst die Schleifen und muss eine Runde später nochmal von der Ideallinie abbiegen.
Damit geht Wehrlein vorbei und sichert sich den WM-Titel vor Evans und Cassidy.
Bei den Teams gewinnt Jaguar vor Porsche und DS Penske.
In der Herstellerwertung kostet die 5-Sekunden-Strafe für Antonio Felix da Costa Porsche den Titel, der stattdessen an den Konkurrenten Jaguar geht. Ja, und das ist die Überschrift dieses verrückten Rennwochenendes und dieses Finals. Pascal Wehrlein ist Formel-E-Weltmeister und das kann man auch wirklich so sagen, das ist der Mann des Wochenendes. Kam so ein wenig aus der zweiten Reihe und hat Jaguar komplett überrumpelt, muss man sagen, Tobi.
Ja, er kam aus der zweiten Reihe, am Samstag von Platz 3 gestartet, am Sonntag von Platz 4 gestartet. Ja, Samstag gewinnt er das Rennen, Sonntag wird er dann Zweiter, was am Ende zum WM-Titel reicht. Überzeugende Pace bei Wehrlein, muss man sagen. Und was den Porsche-Antrieb angeht und auch seine Fahrweise mit dem Porsche-Antrieb angeht, eine überragende Effizienz, die er gezeigt hat. Er hat überhaupt keine Schwächen in London gezeigt und damit auch verdient seinen ersten Formel-E-Titel geholt. Am Samstag echt mit einer wahnsinnig tollen Leistung, hat in einem taktisch klugen Rennen Mitch Evans am Ende niedergerungen. Sonntag mit einem sehr überlegten Rennen, aber am Ende ein bisschen auch das Glück des Tüchtigen gehabt. Er profitiert davon, dass Mitch Evans den Attack-Mode verpasst hat, fährt das Rennen dann aber kontrolliert auf Platz 2 nach Hause und er weiß genau, Platz 2 reicht ihm aus, um Weltmeister zu werden, und genau das hat er auch gemacht und damit Fahrerweltmeister 2024 Pascal Wehrlein.
Was ich interessant fand, weiß nicht, wo er das nochmal gesagt hat, bei Servus TV oder im International Feed, dass sie generell vor diesem Rennwochenende nicht so zuversichtlich waren, weil man ja eigentlich in London aus der Historie wusste, okay, Porsche liegt diese Strecke nicht so. Das hatte aber, muss man sagen, an dem Wochenende überhaupt gar nicht den Anschein gemacht, weil die Effizienz war ja sehr, sehr stark. Meistens war Wehrlein ja immer so 2% besser als der Rest. Und auch die Geschwindigkeit und auch die Rundenzeiten, die er dort fahren konnte, da kam ja so wirklich eigentlich gar keiner ran. Das fand ich sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen, dass es so überlegend war fast schon.
Ja, also ist aber auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass auch auf solchen Strecken der Windschatten relativ viel hilft. Mitch Evans hat ja bei beiden Rennen sehr, sehr viel Führungsarbeit geleistet und hatte vielleicht auch deshalb einen etwas höheren Energieverbrauch. Und selbst wenn es nur 0,1% pro Runde ist, ja, wenn er nach 20 Runden führt, sind das am Ende 2%, die er weniger hat. Und das summiert sich dann natürlich auf. Von daher muss man sagen, richtig clever gemacht von Wehrlein, dass er die Geduld gehabt hat und Evans einfach hat führen lassen und dann am Ende, als er den Energievorteil gehabt hat, am Samstag zumindest, dann eine Schippe draufgelegt beim Tempo und dann souverän den Sieg auch eingefahren. Und am Sonntag sah es natürlich auch lange Zeit etwas anders aus. Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir über Jaguar sprechen. Aber auch da hat sich seine Geduld, muss man sagen, am Ende ausgezahlt. Und von daher muss man sagen, Pascal Wehrlein hat am Wochenende alles richtig gemacht und insbesondere im Qualifying dann abgeliefert, also abliefern musste. Unser Chefredakteur Timo Pape würde sagen, Chapeau.
Ja, Freude bei Porsche und ja, versteinerte Minen waren das ja wirklich schon bei Jaguar. Das gleichte ja wirklich einem Trauerspiel. Man geht zwar am Ende mit 2 Titeln aus dieser Saison, aber so wirklich freuen kann man nicht, denn eines muss man sagen, es hätte das Rennwochenende von Jaguar sein können und werden können, aber man hat, muss man ganz klar sagen, den wichtigsten Titel gegen Pascal Wehrlein verloren und da fragt man sich natürlich warum, denn das wirkte nicht wirklich durchdacht, muss man sagen, bei Jaguar. Man hat es oft gesehen, Monaco eigentlich fast schon bestes Beispiel, sie können gut zusammenarbeiten, aber in London war irgendwie nichts davon zu sehen, Tobi.
Zum einen das bezieht sich ja hauptsächlich auf den Sonntag. Am Samstag fing es ja bei Nick Cassidy schon an, der als WM-Führender trotz seines Fehlers in Portland nach London gekommen ist. Ja, der hatte am Samstag tatsächlich kein gutes Qualifying. Das Qualifying am Samstag, man wundert sich, aber es waren, glaube ich, die einzigen 5 Minuten, wo es richtig geregnet hat, am gesamten Wochenende. Das war am Samstag in Qualifying Gruppe A und das war die Gruppe, in der Nick Cassidy unterwegs war. Es regnete kurz nach Beginn der Gruppe, aber die Strecke trocknete ab und wurde von Runde zu Runde schneller und Nick Cassidy hat einfach seine letzte Runde verwachst. Er hat es nicht hinbekommen, in seiner letzten gezeiteten Runde auch nur eine persönliche Bestzeit zu fahren. Und stand damit nur auf Startplatz 17. Und im Rennen, ja, ich weiß nicht warum, aber es scheint in der Formel E grundsätzlich so zu sein, dass jemand, der im Mittelfeld ist, aber vorne im Titelkampf dabei ist, für die anderen als leichtes Opfer gilt. Ich drück's mal so aus. Denn anders kann ich mir das nicht erklären, wie robust da Jake Dennis und Stoffel Van Dorn gegen ihn gefahren sind. Dazu hatte Cassidy aber auch Probleme mit der Aktivierung des Attack-Modes. Er hat 3-mal, wie er sagt, den Attack-Mode nicht aktivieren können, obwohl er über die Schleifen gefahren ist. Ja, am Ende Platz 7 ist es geworden, aber auch nur deshalb, weil einige Fahrer ausgefallen sind, es mehrere Kollisionen und dann auch Strafen gab. Und für Nick Cassidy, muss man sagen, war das Ergebnis am Samstag de facto Schadensbegrenzung. Und das sagt er auch selbst.
Okay, so, Nick, P7 in the end. How would you describe the crazy race from your point of view?
Yes, scrappy. Probably had just two major challenges. One of them being Jake. And the second being the sensors for attack mode. I missed it 3 times, and each time I lost 2 positions. So, yeah, I mean, P7, but in total I've lost 6. 6 for nothing, going through attacks, so that's been costly. Overall, I'm relatively relieved with P7, to be honest.
Yeah, and P7 in the end, kind of damage limitation for you?
Exactly, that's why I'm relieved.
Er sagt es selber, also hatte er diese Probleme mit dem Attack-Mode, hat er die Tokens, wie er sagte, dann nicht nutzen können. Gab es da später dann noch eine Erklärung von Jaguar oder war das einfach unerklärbar, muss man sagen, dieser Fehler, wenn man das jetzt mal so nennen darf?
Also ein technischer Fehler konnte da nicht festgestellt werden. Es wird vermutet, dass er vielleicht einfach die Linie nicht ganz getroffen hat, aber klingt für mich ein bisschen komisch, Nick Cassidy, ein sehr erfahrener Mann, dem sowas nicht 3-mal hintereinander passiert. Und die anderen beiden Male hat es ja funktioniert. Von daher klingt für mich ein bisschen seltsam, wenn ich ganz ehrlich bin. Immerhin, sage ich mal, 6 Punkte geholt. Damit war er am Samstag noch drin in der Verlosung um den Titel. Sonntag holt er dann die Pole Position, hat die beste Ausgangssituation, verliert die Führungsposition dann aber, als er den zweiten Attack-Mode aktiviert, fährt hinter Evans und Wehrlein her und muss eigentlich nur noch das Rennen zu Ende fahren, denn die müssen beide noch 2-mal durch den Attack-Mode gehen. Und demzufolge, Cassidy hat es eben selber gesagt, man verliert 2 Positionen. War in meinen Augen ganz klar, dass er eigentlich das Rennen gewinnen müsste und damit Weltmeister wird. Aber dann gab es eine Situation, die sehr, sehr ungünstig gelaufen ist. Hinter Cassidy fuhr nämlich Oliver Rowland und hinter Oliver Rowland fuhr Antonio Felix da Costa. Und der wollte unbedingt seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein im Meisterschaftskampf helfen und sich daher in der Haarnadelkurve an Oliver Rowland vorbeibremsen. Das ist ihm auch gelungen, aber er kommt sich leider ein klitzekleines bisschen mit Nick Cassidy in die Quere. Der Frontflügel berührt den rechten Hinterreifen am Jaguar. Und die Folge, das haben wir schon oft gesehen in dieser Saison, ein Plattfuß bei Cassidy. Der rechte Hinterreifen verliert Luft. Cassidy muss in die Box kommen, wird in der Boxeneinfahrt auch noch ungünstig von Max Günther getroffen. Dabei geht auch die Aufhängung zu Bruch. Nick Cassidy muss das Rennen kurz darauf an der Boxengasse aufgeben. Keine Punkte für ihn und damit nur Platz 3 in der Fahrerwertung. Seinem Teamkollegen Mitch Evans, Luca, ging es aber auch nicht viel besser, oder?
Nee, also er war in der ähnlichen Position eigentlich fast schon Samstag mit der Pole Position. Da lief es dann in dem Sinne ein bisschen besser. Im Rennen aber, muss man sagen, ineffizienter als seine direkten Positionskollegen Wehrlein und Günther. Muss man sagen, profitiert natürlich von diesem Ausfall des deutschen Maserati-Piloten, der zu dem Zeitpunkt ja auf Platz 2 lag und aufgrund seines Getriebeschadens leider ausfiel. Sonntag, muss man sagen, dann Startplatz 3 und hat direkt dann Maximilian Günther überholt. Muss man aber sagen, bisher hat er dann im Rennen selber einen guten Job gemacht, hat Wehrlein weggeblockt und ihn in Schach gehalten. Aber so langsam nahm dann das Unheil seinen Lauf, wie dann Cassidy seine Attack-Mode geholt hat.
Genau, Mitch Evans hat sich am Funk darüber beklagt, dass es nicht abgesprochen gewesen sei, dass er Wehrlein blocken müsste, damit Cassidy den Attack-Mode holen konnte. Hintergrund, er wollte natürlich auch mit Cassidy kämpfen, um Fahrerweltmeister zu werden. Ja, hat dann angekündigt, dass er beim nächsten Mal nicht blocken werde, hat es auch nicht gemacht. Cassidy holt den zweiten Attack-Mode, fällt hinter Evans und Wehrlein zurück. Evans liegt dann vorne, die Position, die ihm reicht, um Weltmeister zu werden. Er muss dann in Anführungszeichen nur noch sehen, dass er 2-mal seinen Attack-Mode aktiviert bekommt, ohne Position zu verlieren. Wehrlein hinter ihm war, muss man sagen, allerdings stärker, schneller. Evans verteidigt sich dann mit allen Mitteln gegen Wehrlein, auch unfaire, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Er bekommt schon die schwarz-weiße Verwarnungsflagge gezeigt, wegen Moving Under Braking. Kurz zur Erklärung, auf der Start-Ziel-Geraden, die beste Überholmöglichkeit des Kurses, da ist Evans ganz am Anfang der Gerade schon nach innen gefahren, um die Innenseite für Wehrlein zu blocken. Als er dann gesehen hat, dass Wehrlein auf der Außenseite geblieben ist und es versucht hat, sich außen an ihm vorbeizuschieben, hat er sich dann am Ende der Geraden wieder auf die Außenseite fallen lassen, um so Wehrlein zu blocken. Das sind mehrere Bewegungen, die auf der Geraden durchgeführt werden. Vor allen Dingen das letzte Manöver während der Bremszone schon. Das ist nicht erlaubt. Da wurde er verwarnt, hat dennoch, so habe ich es zumindest gesehen, nach der Verwarnung dieselbe Manöver noch 2-mal wiederholt, ja. Was in meinen Augen eigentlich eine Strafe nach sich ziehen müsste. Gut, da kann man natürlich auch die Rennkommissare ein bisschen verstehen, dass sie jetzt nicht mit einer Strafe in so einer Situation den WM-Kampf entscheiden wollen. War ja im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, ja auch gar nicht nötig. Er hat beim Safety Car zuerst profitiert, denn er wollte den Attack Mode aktivieren, genau wie Wendland hinter ihm. Und Oliver Rowland ging vorbei und genau in dem Moment kam das Safety Car raus. Die Attack Mode Aktivierungen zählten nicht, aber Rowland hatte Evans überholt, als schon Safety Car ausgerufen war. Daher musste Rowland den Platz an Evans zurückgeben. Aber Rowland hatte vorher Wehrlein überholt, noch bevor das Safety Car kam. Das heißt, Rowland lag auf einmal als Puffer zwischen Evans und Wehrlein. Evans hat dann den Attack Mode aktiviert, genau wie Wehrlein, ist hinter Rowland zurückgefallen. Da war zu dem Zeitpunkt aber klar, das reicht nicht. Platz 2 hinter Oliver Rowland wären 18 Punkte gewesen. 15 Punkte hätte Pascal Wehrlein als Dritter bekommen. 3 Punkte war der Unterschied zwischen den beiden Fahrern. Allerdings, Pascal Wehrlein hatte ja am Samstag gewonnen und daher einen Saisonsieg mehr. Damit war klar, das reicht nicht zum WM-Titel. Er musste an Rowland vorbeigehen. Und dann hat er den entscheidenden Fehler gemacht, Luca.
Ja, genau, der entscheidende Fehler beim zweiten Mal Attack Mode. Und da musste der nochmals eine Runde später abbiegen und außerdem das Tempo da auch nochmal herausnehmen. Denn das Ganze war aufgrund seiner Fahrfehler im Attack-Mode nicht so geplant, wie Jaguar sich das vorgestellt hat. Nämlich die Regel der Formel E besagt ja ganz klar, der Attack-Mode muss noch vor der Ziellinie abgelaufen sein, bevor das Rennen beendet wird. Und das wäre unter normalem Rennspeed bei Evans eben nicht passiert. Und deshalb musste er seine Chancen damit dann auch allerspätestens dort begraben. Einerseits mit dem Fahrfehler im Attack-Mode Nummer 2 oder für das zweite Mal aktivieren des Attack-Modes und natürlich dann auch mit der verspäteten Ankunft, kann man sagen, die er dann hinnehmen musste, damit er da einigermaßen Schadensbegrenzung da überhaupt noch als Dritter ins Ziel kommen kann.
Und das war aber auch wichtig an der Stelle, weil Antonio Felix da Costa war Fünfter. Hätte Evans nicht verzögert und wäre mit 3 Sekunden Attack-Mode übrig ins Ziel gekommen, dann hätte er eine Strafe bekommen und wäre aus den Punkten rausgefallen. Das heißt, es hätte gar keine Punkte für Jaguar in der Teamwertung gegeben. Sein Teamkollege Cassidy war ja schon ausgeschieden. Und das hätte möglicherweise dafür gesorgt, dass Jaguar sogar den Teamtitel verliert. Ja, also hat man ihn bei Jaguar dazu gedrängt, bloß das Tempo rauszunehmen, dass er keine Strafe gibt. Gut, am Ende bekam Felix da Costa die Strafe für die Aktion gegen Cassidy. Das konnte zu dem Zeitpunkt aber auch keiner wissen. Von daher war das elementar wichtig für die Teamwertung, dass Evans tatsächlich das Tempo noch verzögert. Weil tatsächlich ist es so, es hätte auch anders ausgehen können. Nämlich, wenn Evans durchgezogen hätte, dass Jaguar am Ende ohne auch nur einen einzigen Titel da steht. Nichtsdestotrotz, Evans war am Ende alles andere als zufrieden mit dem Verlauf, den das Rennen genommen hat und hat da auch so ein bisschen das Team kritisiert. Hier mal das, was er nach dem Rennen zu sagen hatte.
It's difficult. I guess we got the teams, that's say half the job done, but yeah, the fact that either Nick and I could walk about the drivers leaves a bit of taste. I should probably stop there before I get too much into it. But yeah, obviously disappointed with how the race today and even yesterday played out. I was a bit surprised with some of the calls made in the race. Otherwise, the overall result would have been a lot different.
Er war richtig schockiert, muss man ganz klar sagen. Also die Enttäuschung hat man ja richtig rausgehört und er hat es ja auch da nochmal bestätigt, dass er da überhaupt nicht zufrieden war oder sehr überrascht war, muss man sagen, von einigen Entscheidungen seines Teams und sagt dann auch klar selber, dass generell vielleicht Dinge hätten anders laufen können, als wie es dann im Endeffekt abgelaufen ist. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist nämlich explizit die Strafe gegen Antonio Felix da Costa, die nämlich die Herstellerwertung entscheidet. Die Kollision mit Nick Cassidy wird Porsche damit dann später nach der eigentlichen Feier rund um den Fahrertitel und dem Herstellertitel dann noch zum Verhängnis.
Muss man sagen, Antonio Felix da Costa ist der Mann der letzten Wochen in der Formel E gewesen. 4 Saisonsiege, die letzten 3 Rennen hat er hintereinander gewonnen. In London ist er allerdings ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In beiden Qualifyings ist er knapp an der Duellphase gescheitert. Samstag war es Startplatz 9, Sonntag war es Startplatz 10. Und am Samstag war es tatsächlich ein sehr, sehr kurzes Rennen, nachdem ihn Rowland bereits in der Startphase in die Mauer gedrückt hat. Und das ist das, was Antonio Felix da Costa mir dazu gesagt hat.
Yeah, it's a shame. We're moving forwards and started ninth, and when overtaking Roland for P5, we got maybe 70% of the move done in T19 on the right-hander, and then yeah, he just decided to hit me fairly hard, and he actually ended both of our races. So he didn't do the corner at all. So yeah, he's just super disappointed. I know he's an aggressive driver, and I'm okay with aggressive, but just hitting people off the track for me is not okay.
Why do you think did he do that? Was it revenge for the situation in turn 19 where you pushed revenge. Him a bit wide?
Well, if it's revenge, then it's bad because you can't retaliate like that. But I honestly don't know. You have to ask him why he did what he did. But yeah, he's just a sore loser. Sometimes you need to lose a position. It happens in life. And this time he lost a position and he could not accept it.
Er war richtig angesauert, natürlich gegen Roland, denn die Aktion muss man ja ganz klar sagen, da kann man ja Roland nichts anderes vorhalten, dass er da nichts anderes wollte, als die Position auf Biegen und Brechen zu halten, und damit schickt er dann Antonio Felix da Costa ins Aus und damit dann auch Porsche vielleicht aus, ja, in der Retrospektive wichtige Punkte, denn sicherlich wäre es interessant gewesen, oder nicht nur interessant, sondern es wäre sehr, sehr wichtig gewesen für Porsche, natürlich Antonio Felix da Costa alleine wegen seiner Form in den letzten Wochen dort im Rennen zu halten und auch alleine viele Punkte dort auch natürlich mit reinzubringen. Das ist aber leider nicht gelungen.
Genau, die Entscheidung in der Herstellerwertung war ja am Ende relativ knapp. Und da kann man im Nachhinein schon sagen, dass diese Kollision am Samstag auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass Porsche am Ende nicht genügend Zähler hatte. Ja, kommen wir dann mal auf den Sonntag zu sprechen. Da hat er sich auch von Startplatz 10 aus nach vorne gearbeitet, um Pascal Wehrlein im Kampf gegen die beiden Jaguar-Fahrer unterstützen zu können. Und ausgerechnet im Duell mit Oliver Rowland ist es dann schon wieder gewesen, dass es zu einer Berührung kommt. Dieses Mal kannte Rowland aber nichts dafür, sondern tatsächlich bremst sehr spät vor der Haarnadel und berührt dann im Anschluss Nick Cassidy minimal. Es reicht allerdings dazu, dass es einen Reifenschaden hinten rechts bei Cassidy gibt. Am Ende Platz 5 für Antonio Felix da Costa. Er macht damit Porsche kurzzeitig zum Herstellermeister, aber nach dem Rennen relativ schnell kam dann die Entscheidung der Rennkommissare. 5 Sekunden für die Kollision gibt es am Ende nur Platz 13 für den Portugiesen. Und die Folgen, wir hatten es schon vorweggenommen, Porsche verliert tatsächlich am Ende noch den Herstellertitel an Jaguar.
Und dann kommen wir zu einem, der letztes Jahr noch ganz oben triumphiert hat und diesmal entthront worden ist in seinem eigenen Land, nämlich Jake Dennis. Ja, mehr Autoscooter gefahren gefühlt als Autorennen. Die Frage stellt sich da im Endeffekt nur, was war eigentlich mit ihm los? Denn normalerweise strotzt er nur von Konstanz, gerade in der letzten Saison. Aber das hat er ja in London, ja, kann man wirklich sagen, zu Hause gelassen und hat gesagt, okay, wenn ich hier keine Chance habe, den Titel zu gewinnen, dann fahre ich hier mal frei auf und mach, was mir so gefällt.
Ja, den Eindruck könnte man tatsächlich haben. Wenn Roland schon sehr aggressiv war, wie Felix da Costa ihn eben beschrieben hat, dann war Dennis überaggressiv. Er hat am Samstag tatsächlich 20 Strafsekunden erhalten. 3 verschiedene Strafen gab es für Kontakte mit Nick Cassidy, Robin Freins und Jean-Eric Vergne. Am Sonntag war das Rennen auch ganz schnell zu Ende für ihn. Eine eigentlich überflüssige Kollision mit Eduardo Mortara in Runde 2. Erst einen harten Zweikampf gegen Sebastian Buemi, der ja, ihn in Kurve 1 außen so ein bisschen verhungern lässt. Dann fährt er neben Edo Mortara in Kurve 2 rein. Da geht es noch gut in Kurve 3. Drückt er ihn dann am Ende außen in die Mauer, seine Radaufhängung bricht und er fährt dann in Kurve 4 geradeaus und räumt Jake Dennis dann quasi mit ab. In meinen Augen zu dem Zeitpunkt in dem Rennen eigentlich eine überflüssige Kollision. Am Ende bleiben 0 Punkte für Jake Dennis bei seinem Heimrennen. Zum ersten Mal in seiner Formel-E-Karriere, muss man sich vorstellen, er ist vorher 6-mal in London gefahren, hat dabei 5-mal auf dem Podium gestanden und dann 0 Punkte in dieser Saison. Die Rennen, wo er zum letzten Mal mit der Startnummer 1 an den Start ging, mag natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen haben, dass Porsche am Ende noch den Herstellertitel verliert. Denn, muss man ja bedenken, Jake Dennis Andretti im Kunden Porsche, auch die hätten Punkte sammeln können für die Herstellerwertung, haben sie aber nicht getan, unter anderem deshalb, weil Jake Dennis mehr Autoscooter gefahren ist als Autorennen. Du hast es eben schon gesagt, Luca. Von daher ein richtig, richtig schlechtes Wochenende von Jake Dennis. Ich glaube, so ein schwaches Wochenende habe ich von ihm in der Formel E noch gar nicht gesehen, oder?
Nee, also du hast es schon angesprochen. Herstellerwertung sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, wo es dann am Ende nicht gereicht hat. Deshalb muss man sagen, Punkte konnte er zwar im Rennen nicht sammeln, aber dazu bei den Strafpunkten. Also da katapultierte sich mal eben mit +6 an einem Rennwochenende. Ist allein auch schon eine Leistung. Deshalb ist das so ein wenig der Schlussstrich unter Jake Dennis' Saison, wo er als amtierender Weltmeister hineingeht, aber dann als Ex-Weltmeister in die nächste Saison dann sicherlich reinstarten wird. Die Leistung von Jake Dennis war jetzt nicht unbedingt erwähnenswert, außer dass er mehr neben der Strecke stand, als er da wirklich drauf gefahren ist.
Und nochmal kurz, um auf die Sache mit den 6 Strafpunkten einzugehen. Jake Dennis hatte vor dem London Grand Prix keinen einzigen. Und sollte er jetzt in der kommenden Saison nochmal genauso ein Wochenende abliefern, wie er jetzt in London abgeliefert hat, dann wird er gesperrt für ein Rennen. Dann hat er 12 Punkte und 12 Punkte heißt ein Rennen sperren. Das muss man ja ganz klar sagen. Und gerade als amtierender Weltmeister, finde ich, kannst du so nicht Auto fahren, wie Jake Dennis das am Wochenende gemacht hat.
Und dann haben wir noch für euch 3 Fahrer, die ins Rampenlicht sich gefahren haben. Einmal Maximilian Günther, da starten wir direkt einmal. Ja, zweimal Podiumskandidat, aber am Ende 0 Punkte. Samstag, echt tolles Rennen gefahren, lag so gut wie sicher auf Platz 2 und bis dann leider das Getriebe gesagt hat, nein, heute quittiere ich den Dienst und damit dann leider ein sehr, sehr gutes Podium dahin gegangen ist am Samstag.
Hi Max, sicherlich nicht das Ergebnis, was du insbesondere während des Rennens zwischendurch gehofft hast. Beschreib mal aus deiner Sicht, wie es so gelaufen ist.
Ja, geniales Rennen. Also ich glaube, alles extrem gut gemanagt. Von P11 gestartet und dann sehr komfortabel im zweiten Platz gewesen. Ja, super Angriffe nach vorne. Gleichzeitig aber auch sehr gute Energie gemanagt. Das Auto sauber gehalten, ohne Schaden. Und ja, einfach, glaube ich, ein extrem gutes Rennen exekutiert. Und ja, dann leider 4 Runden, oder 5, ich weiß nicht, wie viele Runden Verschluss. Auf jeden Fall hat dann das Getriebe leider das Getriebe kaputt gegangen. Und ich hatte schon ein paar Runden davor gehört, dass das nicht so ein gutes Geräusch im Antrieb war. Und klar, du hoffst natürlich, dass es das Auto hält bis zum Ende. Aber ja, leider nicht sollen sein.
Ja, und das hat sich, muss man ganz klar sagen, um da nochmal so ein bisschen das anzudeuten, es hat sich im Worldfeed, also in den Onboards, ja fast schon angedeutet, denn der Sound, das haben die Kollegen bei Servus TV und DF1, Daniel Gorgi und Daniel Abt auch irgendwie, da war Daniel Abt sehr findig, hat gesagt, oh, das Auto hört sich irgendwie ganz komisch an und da war leider das Getriebe schuld und das hat Maximilian Günther ja auch bestätigt.
Genau, lag auf dem 2. Platz. Glaube nicht, dass er Pascal Wehrlein hätte angreifen können, der vor ihm lag, ein bisschen weniger Energie hatte als er. Hinter ihm lag Mitch Evans, aber da hatte er definitiv einen Energievorteil. Von daher, na, sicheres Podium, was er da gehabt hätte, leider verloren. Sonntag lief es nicht ganz so gut. Ja, da war er nicht auf Platz 2, aber auch erneut auf dem Weg zu einem soliden Punkteergebnis. Bis er dann, wie er selbst sagt, zur falschen Zeit einfach am falschen Ort gewesen ist.
Zweimal sehr schnelles Auto gehabt, zweimal ohne Punkte geblieben. Fass mal zusammen, wie lief das Rennen heute aus deiner Sicht?
Extrem schwierig. Wir hatten unglaublich viel Untersteuern und ich hatte wenig Pace in dem Rennen. War sehr, sehr schwierig. Auch die Attack-Mods konnten wir nicht wirklich nutzen und waren in einer sehr, sehr schwierigen Situation dieses Rennen, aber ja, trotzdem habe ich mich dann wieder nach vorne gearbeitet und Platz 5, Platz 6 war, glaube ich, das Beste, was man hätte erreichen können heute und ja, dann leider extrem unglücklich. Ich habe leider nicht gesehen, dass Nick einen Reifenschaden hatte durch diesen Fight mit Antonio. Habe mich dann einfach für die Innenseite entschieden, weil es irgendwo die sichere Variante immer ist, wenn du zwei Leute vor dir fighten siehst, bin ich auf die Innenseite gegangen und ja, aber Nick hat dann leider natürlich versucht, in die Box zu gehen, was ich nicht wissen konnte. Und ja, konnte dann leider nicht mehr ausreichend verzögern. Hatte meinen Frontflügel bei ihm beschädigt und dann später ist der Flügel dann unter das Auto, hat die Aufhängung gebrochen und dann war es dann vorbei. Also im Endeffekt, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, extrem bitter. Also das Rennwochenende für Maximilian Günther hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Vor allen Dingen am Sonntag unglücklich ausgeschieden. Damit ging er dann ja auch mit 0 Punkten nach Hause.
Ein Fahrer, der am Samstag mit 0 Punkten nach Hause ging, aber am Sonntag deutlich besser abgeschlossen hat, ist Oliver Rowland. Die Situation mit Antonio Felix da Costa hatten wir ja eben schon, zumindest aus Sicht des Portugiesen. Hier mal das Ganze aus der Sicht von Oliver Rowland und das klingt dann doch ein bisschen anders.
Quite a small track for some big cars, I would say.
Okay, and in this situation where you had the contact, could you describe what happened from your point of view?
Well, obviously, I was in fifth. Antonio tried making the move in turn 19. He made contact with the side of me in turn 19, pushed me quite wide through turn 19. So then I was kind of alongside him into turn 20. He turned to make the corner, which was fine, but didn't leave me much space. When we made contact, the steering wheel was ripped straight out of my hands, and then we both went into the wall.
Er sagte im Endeffekt ja, dass er daneben dran war und das dann zum Kontakt führte und ihm direkt das Lenkrad aus der Hand geschlagen ist. Und dann ging es für beide in die Mauer. Sagt aber dann auch zum Thema, dass es ja vielleicht auch eine Strecke ist, die Strecke vielleicht auch zu schmal ist für diese breiten Autos. Aber das ist nur so eine leichte Kritik vielleicht an der Strecke. Aber die Situation mit da Costa, man sieht, wie sehr zwei Perspektiven sein können. Also die von da Costa und die von Roland.
Definitiv. Mag das jetzt an der Stelle auch gar nicht bewerten. Ich glaube, vielleicht hat jeder so ein bisschen recht von den beiden.
Ja.
Ist das doch trotz. Aber Sonntag, ganz, ganz anderes Rennen für Oliver Rowland. Er hat da in meinen Augen alles richtig gemacht. Natürlich auch so ein bisschen von Fehlern und Taktikspielchen der Konkurrenten profitiert. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit der Safety-Car-Phase und der Position, die er da gegen Pascal Wehrlein gewonnen hat. Aber macht alles richtig und holt seinen dritten Formel-E-Sieg, auch sein erster Sieg zu Hause in London. In meinen Augen auch ein verdienter Rennsieger, hat Sonntag tatsächlich nichts falsch gemacht und den zweiten Saisonsieg für Nissan geholt, sein dritter Sieg überhaupt in der Formel-E. Richtig gute Leistung von Roland am Sonntag, oder?
Ja, das würden wir gerne öfter von ihm sehen. Kam so ein bisschen aus dem Nichts, muss ich ehrlich sein. Vielleicht hatten viele den auch nicht so auf dem Schirm, dass er da noch möglicherweise als Rennsieger durchgehen kann. Klar, du hast schon angesprochen, viel Glück gehabt, aber das muss man auch erstmal nutzen und das hat er getan. Deshalb da auch, wie du schon sagtest, der Sieg der auch vollkommen zurecht. Und dann gehen wir weiter zu jemandem, der auch sich zurecht feiern durfte. Es war ja vor dem Wochenende klar, Nico Müller verlässt Abt Cupra und glänzt gleichzeitig mit seinem letzten Auftritt für das Team in der Formel E mit einer herausragenden Leistung.
Genau, zweimal ist Nico Müller Sechster geworden und am Ende ist er damit Zwölfter in der Gesamtwertung. Mit dem Abt Cupra muss man tatsächlich sagen, er schlägt beide McLaren-Fahrer in der Gesamtwertung. Und das sind Jake Hughes und Sam Bird, das ist ja auch kein Pappenstiel. Und von daher, richtig gut hat er sich nochmal verkauft. Es war ein sehr, sehr emotionales Wochenende für Nico Müller. Das hat er ja auch immer wieder angedeutet, dass ihm der Abschied von Abt Cupra nicht leicht fällt. Wohin es ihn zieht, man weiß es offiziell noch nicht. Inoffiziell hört man allerdings, dass er bei Porsche hoch im Kurs stehen soll und vielleicht für ein Porsche-Kundenteam fahren soll in der kommenden Saison. Aber ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge etwas mehr drauf eingehen über die aktuellen Entwicklungen am Fahrermarkt und am Fahrerkarussell. Auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle Nico Müller, richtig gute Leistung zum Abschied von Abt Cupra gezeigt. Mit zweimal Platz 6. Viel mehr, denke ich, gab es aus dem Auto nicht rauszuholen. Und das ist ja allgemein was Nico Müller in den letzten Wochen und Monaten auszeichnet, dass er einfach das Maximum aus dem Paket rausholt, das er zur Verfügung hat. Oder, Luca?
Ja, vielleicht sogar noch mehr. Also das, was vielleicht sogar nicht dieses Auto hatte, hat er dann im Endeffekt ja auch nochmal rausgeholt. Also mit dem Paket, man sieht, was Teamkollege Lucas Di Grassi auf die Straße gebracht hat an Ergebnissen. Das war jetzt im Vergleich dazu überhaupt nichts. Also von daher, Nico Müller zu der Saison mit dem Material ist das echt grandios gewesen. Wie gesagt, wenn du schon beide McLaren-Fahrer hinter dir halten kannst in der Gesamtwertung, in der Fahrerwertung, ist das schon echt sehr, sehr stark. Und sind wir mal gespannt. Du hast schon angesprochen, wo es ihm hinzieht, aber wir werden sicherlich in der nächsten Saison auch wieder viel Spaß mit ihm. Dann kommen wir noch zu unseren Erkenntnissen aus London. Du warst ja vor Ort, Tobi, und du kannst das Ganze sicherlich nochmal auch emotional vielleicht mehr greifen, gehst aber mit deinen Erkenntnissen zu einem Team, was vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat, aber die sich über die Saison ja schon entwickelt haben, muss man ganz klar sagen.
Genau, wir haben über viele Fahrer, wir haben über viele Teams hier an dieser Stelle schon gesprochen, noch überhaupt nicht gesprochen haben wir über Mahindra. Als Sorgenkind in die Saison gestartet, muss man sagen, hat zum Abschluss eine richtig starke Leistung gezeigt. 22 Punkte hat Mahindra am Samstag geholt mit Platz 4 und Platz 5. Das ist das beste Ergebnis für das Team an einem Renntag seit dem Sieg von Alex Lynn 2021 ebenfalls in London. Und da das Team in der kommenden Saison, wie man hört, nicht mehr mit ZF bei der Entwicklung des Antriebs zusammenarbeitet, sondern mit Mercedes-AMG HPP, was die Firma ist, die für die Entwicklung der Mercedes-Antriebe in der Formel E und auch die Mercedes-Antriebe in der Formel 1 verantwortlich ist. Ich glaube, wir dürfen in der kommenden Saison vom indischen Team auch mit dem Fahrerduo Nick de Vries und Eduardo Mortara, die ja auf lange Sicht verpflichtet wurden, schon einiges erwarten. Also da erwarte ich einen deutlichen Schritt nach vorne. Mal abwarten, ob Abt Kupra tatsächlich den richtigen Weg gegangen ist und statt mit Mahindra-Antrieben nächstes Jahr mit Lola Yamaha fahren wird. Ich bin mir an dieser Stelle nicht so sicher. Luca, deine Erkenntnis aus London, die dreht sich ja um ein komplett anderes Thema.
Ja, aber offensichtliches Thema. Du hast Mahindra angesprochen und ich gehe mal ein bisschen weiter durchs Feld. Mitch Evans, es war insgesamt sein dritter Auftritt um den Titel in der Formel E, aber dieser ging dann erneut in die Hose und blieb erfolglos. Um das mal so ein bisschen zu skizzieren, in Berlin 2021 beim Start ja stehen geblieben und von hinten getroffen worden, damit Ausfall und keine Chance mehr auf den Titel. Ein Jahr später dann in London, diesmal mit Leistungsverlust ausgeschieden. Und dann das Finale, diesmal verlor er aufgrund seines Fahrfehlers beim Attack Mode. Und da muss man ganz klar sagen, die Unglückssträhne von Mitch Evans reißt nicht ab. Weil, dass er es über die gesamte Saison hinbringt, ist schon echt stark. Also da kann man ihm ja nichts ankreiden. Aber er hat auch, muss man sagen, ganz viel Pech auch immer in den Finals. Egal, ob es jetzt aufgrund eines Fahrfehlers war, was jetzt in diesem Jahr der Fall war. Und zweimal halt einfach technisch, wo es dann nicht läuft und dann man dadurch keine Chance hat auf den Titel. Das ist schon echt bitter.
Ich weiß nicht, ob der Vergleich was taugt, aber bei Mitch Evans und dem Formel-E-Titel sehe ich irgendwie Parallelen zu Schalke 04 und der deutschen Meisterschaft. Es klappt einfach nie und ich habe da viele Kommentare gehört am Wochenende zu dem Thema, die sich hauptsächlich darum drehen, dass manche Leute einfach nicht dieses Gewinnergehen haben und egal was sie tun und machen, dass es am Ende einfach nicht reicht und dass man dieses Gefühl bei Evans so langsam mittlerweile hat. Soweit würde ich an der Stelle jetzt nicht gehen, aber es fällt schon auf, dass er in den entscheidenden Rennen immer Pech hat oder es dann am Ende dann doch nicht ganz zusammenbringt, weil es dann doch einen gibt, der es am Ende noch ein bisschen besser gemacht hat. Definitiv Mitch Evans, ja, einer der großen, der starken Fahrer, auch in dieser Saison wieder gewesen. Aber man muss am Ende sagen, es hat wieder mal nicht gereicht für ihn.
Aber ich hoffe dennoch, also das muss man ganz klar sagen, irgendwann muss er sich mal mit einem Titel belohnen, weil das wäre echt bitter, wenn wir hier Mitch Evans nicht als Formel-E-Weltmeister sehen in näherer Zukunft, weil von seiner Stärke her kann er es, aber da muss er es auch dann eben im Finale leisten. Ich hoffe es mir persönlich irgendwie, das ist mir jetzt dadurch nochmal spezieller aufgefallen.
Ja, zu hoffen ist es auf jeden Fall für ihn.
Und dann gehen wir im Teleskop nochmal nach London und du schaust dir detailliert nochmal die Strecke an, Tobi.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Unabhängig davon, dass die Atmosphäre im Excel-Messezentrum für ein Formel-E-Event absolut einzigartig ist, es dringt so langsam eine Erkenntnis durch, denn diese Strecke ist in meinen Augen für die aktuelle Generation der Formel-E-Autos nicht geeignet. Überholen geht nur mit ganz, ganz viel guten Willen von allen Beteiligten. Andauernd kracht es und wie Oliver Rowland schon beschrieben hat, überall auf dem 2,08 Kilometer langen Kurs liegen Wrackteile rum. Und Oliver Rowland haben wir da eben schon zugehört, lassen wir auch mal Jean-Éric Vergne zur Sprache kommen, was er denn von dieser Strecke und von dem Racing auf dieser Strecke hält.
crazy race. How would you describe it from your point of view?
I think crazy is a pretty good word to explain that. I may have some very strong words, so I rather keep them for myself.
What especially?
You're doing a good job. But let's say that this track is amazing for its facilities, and it's great show, great for the fans, and but for racing, I don't think it's an appropriate track to race in Formula E.
You have more fun racing on permanent circuits than in London?
Yeah, by far. I mean, at least, it's cleaner racing. This is very dirty from some drivers. Some drivers, honestly...
How is it different from that 42 into racing?
Yeah.
Da wusste er dann auch nicht weiter, wie er das Ganze noch einigermaßen politisch korrekt bezeichnen sollte. Fakt ist, mir graut es jetzt schon davor, wie es in der kommenden Saison werden wird. Dann werden nämlich die Autos Allradantrieb im Attack-Mode haben. Und ich habe die Befürchtung, dass wir dann erneut ein Gemetzel erleben werden, so wie das in Teilen auch am Wochenende der Fall war. Luca, was denkst du über die Strecke in London?
Also wenn Joel Gvern schon sprachlos ist und der in seiner Motorsportlaufbahn ja auch schon vieles erlebt hat, auch in der Formel E, glaube ich, das sagt das schon vieles aus. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es dann zur kommenden Saison werden wird. Aber sauberes Racing oder ja weniger Unfälle oder was weiß ich, Kollisionen werden wir sicherlich nächstes Jahr nicht erleben, denn durch mehr Leistung und Allradantrieb, glaube ich, wird es auch noch mal spezieller zugehen und da können wir uns auch schon mal auf die ein oder andere Safety-Car-Phase freuen. Aber vielleicht werden wir auch vom Gegenteil überrascht, aber wie Joel Gvern die Reaktion dort aufgenommen hat zu deiner Frage, Tobi, das wirkte eher im Gegenteil. Dann noch zum Schluss, wie gewohnt, die Sieger und Verlierer des Wochenendes, sowie unsere persönlichen, als auch die im Kick-Tipp-Spiel. Fangen wir aber natürlich von vorne an und da klärst du uns auf, was denn deine Sieger und Verlierer an diesem Wochenende waren.
Fangen wir mal mit den Verlierern an. Ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet. Andretti für mich Verlierer des Wochenendes. Muss man da sagen, ganz, ganz schlechtes Wochenende gehabt. Jake Dennis ganz ohne Punkte geblieben. Norman Nato hat lediglich einen Punkt geholt am Samstag. Damit hatte man keine Chance im Kampf um WM Platz 3, den DS Penske geholt hat. Man hat sogar Platz 4 an Nissan verloren, die durch den Sieg von Oliver Rowland am Sonntag nochmal 25 Punkte mitgenommen haben. Von daher, bei Andretti kann man absolut nicht zufrieden sein. Und das war ja nicht das erste schwache Wochenende. Man hatte ja auch in Portland schon nicht das beste Wochenende von allen gehabt. Damals nur 15 Punkte geholt. Von daher für mich definitiv Andretti das Team, was letzte Saison den Fahrerweltmeister gestellt hat und auch sogar das Werksteam Porsche geschlagen hat. Für mich der Verlierer in London. Gewinner habe ich ebenfalls ein Team hier stehen. Das ist für mich Envision Racing. Die haben sich tatsächlich gemacht, haben richtig gut abgeliefert, auch schon in Portland, in London erneut mit Sebastian Buemi ein weiteres Podium geholt. 18 Punkte am Sonntag erzielt, 15 Punkte am Samstag erzielt. Das sind 33 Punkte insgesamt. Das hat nicht nur gereicht, um Maserati auf Abstand zu halten, sondern auch noch an McLaren vorbeizuziehen. Am Ende wurde man dann noch Sechster in der Teamwertung. Wenn die Saison noch weitergegangen wäre, ich glaube, man hätte relativ schnell noch Andretti eingeholt. Aber das ist mal wieder ein anderes Thema. Von daher Envision Racing nach einer solchen Saison am Ende noch das Beste draus gemacht. Jetzt viermal in Folge mindestens 15 Zähler abgeräumt. Von daher kann man bei den Briten sagen, dass sie die Saison auf einem Hoch beendet haben und zuversichtlich hoffentlich in die kommende Saison starten werden. Luca, du hast andere Gewinner und Verlierer ausgemacht.
Ja, Verlierer fange ich direkt mal dann an. Bei dir war es Andretti offensichtlich, bei mir offensichtlich natürlich das zweite Team, dann dadurch Jaguar. Also sich dort im Fußball, sagt man gerne, vercoacht, kann man ja ganz klar sagen, das Team keine richtige Anweisung gebracht, wer es dann jetzt am Ende werden soll, Cassidy oder Evans. Es wurde am Ende keiner. Damit ja, hat man sich den wichtigsten Titel ja dadurch dann verspielt, an Pascal Wehrlein dann auch verloren. Da bringt der Titel in der Hersteller- sowie in der Teamwertung dann am Ende auch nichts, denn jeder schaut natürlich auf die Fahrerwertung. Deshalb Jaguar sich mit einer guten Ausgangssituation in London zwar vorher verschafft, in den Rennen zuvor, aber ist dann nicht final über die Ziellinie gebracht. Das muss man sagen, das hat Nico Müller dann schon deutlich konstanter gebracht mit zweimal Platz 6 und deshalb mein Sieger des Wochenendes, denn er hat Konstanz bewiesen an diesem chaotischen Rennwochenende, hat sich aus allem soweit rausgehalten und deshalb Platz 6, zweimal das zum Abschied bei Abcupra, kann man so sagen, so verlässt man doch gerne seinen Arbeitgeber und glänzt nochmal mit starken Leistungen.
Kommen wir zu den Gewinnern des Wochenendes im Kicktipp-Tippspiel. Das sind definitiv Stoffel 4, Tim und Ricardo, die die beiden Tagessiege unter sich aufgeteilt haben. An der Spitze, aber auch in London, uneinholbar Ben. 424 Punkte hat er beim Tippspiel erzielt. Das sind sogar 56 Punkte mehr als Jaguar TCR Racing in dieser Saison. Ich habe am Ende den zweiten Platz über die Ziellinie gebracht, ganz knapp vor Willi WH. Lass uns nochmal einen Blick auf die restliche Redaktion werfen. Unsere Ex-Weltmeisterin, die Svenny, die belegt am Ende Platz 4. Timo läuft auf Platz 5 ein. Tim hat tatsächlich in den letzten drei Rennen noch zwei Tagessiege geholt und sich damit auf Platz 13 verbessert. Luca, bei dir hat es leider nur zu Platz 26 gereicht, was natürlich auch daran gelegen hat, dass du in London ja gar nicht getippt hast, oder?
Ja, absolut korrekt. Ich war so in Anspannung auf das Rennen, dass ich das irgendwie auch wieder aus dem Auge verloren habe. Von der Saisonleistung her, um da nochmal anzuknüpfen, war ich so ein bisschen im Pendant zu Lucas Di Grassi, also so viele Nuller, glaube ich. Da kann ich fast schon mitmachen, aber da muss ich mir nächstes Jahr vielleicht mal ein Beispiel an dir nehmen, besser tippen und ja, das mal nicht vergessen, wäre auch mal nicht schlecht.
Wunderbar. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank an den Ricardo, der das Tippspiel schon seit Jahren organisiert hat und auch in der abgelaufenen Saison dafür verantwortlich zeichnete. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Mitmachen kann aber auch in der kommenden Saison wieder jeder. Einfach auf www.kicktipp.de/Formel-E gehen. Einfach anmelden, mittippen, Spaß haben und wenn ihr gut oder ganz schlecht tippt, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Also bei mir ist es eher schlecht, bei dir ist es gut, deswegen danke nochmal da an Ricardo. Mittippen macht Spaß, also dann findet ihr hoffentlich auch hier den Platz im Podcast. Dann verweise ich zum Schluss wie immer auf Social Media, zu ja dem allen, was dort auch auf den sozialen Kanälen passiert. Bei eformel.de findet ihr den Reiter oder den Abschnitt, besser gesagt, Social Media. Da findet ihr alles dazu, in London vermehrt natürlich auch auf Instagram. Und da lohnt es sich natürlich da an erster Stelle mal reinzuschauen, genauso auch wie üblich diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt und wo ihr gerade auch hört. Und Tobi, wir melden uns dann das nächste Mal wieder, dann mit dem Update zum Fahrermarkt und schauen dabei auch noch so ein wenig auf die Saison zurück.
Genau.
Zeichnen so ein wenig nach, was in dieser Saison passiert ist und wie es zum Titel von Pascal Wehrlein gekommen ist.
Nicht nur zum Titel von Pascal Wehrlein, natürlich auch, wenn er nicht ganz so wichtig ist, zum Teamtitel für Jaguar auf jeden Fall. Und nächste Episode dann nochmal ein Rückblick auf die abgelaufene Saison, bevor wir uns dann aber auch in eine kurze Saisonpause verabschieden werden.
Genau, das dann alles in der nächsten Woche. Wie gewohnt in der gleichen Konstellation. Danke, Tobi, für deine Zeit.
Gerne.
Und dann wünsche ich euch noch eine tolle Woche und eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.